SWR 2 Forum.
Mehr Homer wagen, was uns die Ilias heute zu sagen hat. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Sie ist das erste vollständig erhaltene Werk der Weltliteratur, die Ilias von Homer. Rund 2700 Jahre alt ist das Epos, das in 24 Büchern vom legendären Kampf um Troja erzählt. Die Ilias ist eine beispiellos blutrünstige Kriegserzählung, aber sie beschreibt den Krieg als sinnlose Katastrophe und appelliert an eine letztlich humanitäre Politik. Das macht Homer überaus aktuell. Die Frage ist nur, wer liest ihn heute noch? Jetzt liegt die Ilias in einer neuen Übersetzung vor, ein Mammutprojekt des Schweizer Altphilologen Kurt Steinmann. Wie überträgt man jahrtausendalte Verse in heutige Sprache? Was ist die noch immer gültige Botschaft der Ilias? Und kann eine Neuübersetzung auch für ein neues Interesse an Schulen, an Universitäten sorgen? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Ich begrüße Dr. Kurt Steinmann, von dem eben schon die Rede war, Altphilologe, Übersetzer in Luzern und sozusagen der Vater der neuen Ilias, die im Manesse Verlag erschienen ist. Herr Steinmann, es gibt bereits mehr als ein Dutzend Übersetzungen der Ilias. Warum jetzt eine neue? Sind die anderen veraltet?
Die letzte bedeutende Übersetzung der Ilias ist diejenige von Raoul Schrott, 2008 erschienen. Eine besonders eigenwillige Übersetzung, die damals großes Aufsehen erregte, inzwischen aber etwas an Glanz verloren hat. Was wollte ich Neues bringen in meiner Übersetzung? Die größtmögliche Präzision, aber nicht Pedanterie, Musikalität der Sprache und fließendes Hexameters.
Also Sie behalten die Versform bei, was Raoul Schrott ja 2008 nicht gemacht hat. Er hat ja quasi eine Prosa-Nacherzählung geliefert. Darüber werden wir später noch sprechen. Aber eins muss ich Sie gerade noch fragen. Die Ilias, das sind 24 Bücher bzw. Gesänge mit insgesamt 15.693 Versen. Wie lange haben Sie daran gesessen? Da kursieren abenteuerliche Angaben, 8 Jahre, 10 Jahre.
Ja, es wäre etwas, ja, wie soll ich sagen, ein Zeugnis des Schneckentempos, wenn ich 10 Jahre gebraucht hätte. Nein, 10 Jahre brauchte ich nicht. Rechnet man alles zusammen, wären es zwischen 4 und 5 Jahren gewesen sein, an denen ich aber beharrlich daran arbeitete. Aber in der Zwischenzeit habe ich dann noch andere Projekte erfüllt, zum Beispiel die Orestie übersetzt oder die Apokalypse oder die Perser des Eishüllers. Also gewichtige, große Projekte, die mit und nach der Ilias abliefen.
Dr. Markus Janka ist Professor für klassische Philologie und Fachdidaktik der alten Sprachen an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ja, Herr Janka, anders als Homers Odyssee, die ja von den Abenteuern des listigen Odysseus erzählt, gilt die Ilias immer so ein bisschen als spröder, wenig abwechslungsreicher Kriegsbericht. Können Sie ihr denn noch etwas abgewinnen?
Na, selbstverständlich. Aus der Sicht des Didaktikers ist sehr wichtig, dass die Ilias in der Regel in der Schule nach der Odyssee gelesen wird, während ja die Entstehungszeit vor der Odyssee liegt, dass man also hier gegenchronologisch vorgeht. Und ich denke, das hat gute Gründe. Die Odyssee, die ja als Epos zwischen Märchen und Roman gilt und auch mittlerweile als Urtext der fantastischen Literatur von heute, ist doch für Jugendliche noch eher zugänglich und wird so als Einstieg in die homerische Erzählweise verwendet. Und die Ilias dann aber doch als die Krönung. Und es ist diese Heldenhandlung um das Ringen, um Suprematie, um Kleos und diese unvergesslichen Figuren wie Agamemnon und Achilleus und die vielen anderen Helden, die in einem Geniestreich der Anfänge oder des Anfangs der Literatur eine enorme Wirkung entfaltet hat. Und genau das macht diesen Text nach wie vor so ungemein spannend und viel komplexer, als es auf den ersten Blick zu scheinen mag.
So, da ist eben schon die Schule angesprochen worden und das bringt mich ja bestens zu meinem dritten Gast. Er sitzt bei mir hier im Studio, Reinhard Bode. Er unterrichtet die Fächer Griechisch und Latein am Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden. Herr Bode, wenn jetzt sogar die Fachwelt sich gelegentlich mit der Ilias schwer tut, wie ergeht es erst dem Lehrer bzw. seinen Schülern?
Ja, natürlich ist die Ilias ein Text, der nicht als allererstes auf dem Büchertisch von heutigen Schülern liegt. Aber Man muss beispielsweise mal nur einfach erwähnen, dass zu den Abiturthemen Baden-Württembergs im Griechisch-Abitur die Ilias ganz ausdrücklich dazu gehört. Und in diesem Zusammenhang hatte ich Gelegenheit, mit mehreren Kollegen zu reden, zu fragen, kommt denn das an? Kommt das bei Schülern an? Und ich habe also eine ganze Reihe sehr interessanter Antworten gekriegt. Und ganz offensichtlich lassen sich Schüler für die Ilias begeistern.
Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, wie man heute von Homer und über Homer erzählt, um Interesse zu wecken. Ja, wovon erzählt die Ilias? Zwei große Epen. Die Ilias, die Odyssee, die Ilias ist die etwas ältere Erzählung, geschätzt rund 2700 Jahre alt. Es geht um den Kampf der Achaier, der Griechen gegen die Trojaner. Man kennt die Namen einiger Hauptbeteiligter, Achill, Hektor, Agamemnon, Priamos. Auch Paris kommt vor, der die einst schöne Helena raubte und den Krieg damit erst vom Zaun gebrochen hat. Aber das ist im Grunde schon die Vorgeschichte der Ilias, die, glaube ich, vorausgesetzt wird. Herr Janka, jetzt kommt eine ganz schwierige Aufgabe. Können Sie den Inhalt der Ilias in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Ja, das ist das Zorngedicht. Das sagt ja schon das erste Wort. Mänin aedetea, vom Zorn singe Göttin, die Muse. Und das ist das Gedicht vom Zorn des Achill, entbrannt in dem Vorrangstreit um Agamemnon, um eine Beutefrau. Und dieser Zorn führt dazu, dass die Griechen an den Rand der Katastrophe, und zwar im letzten Kriegsjahr ihres Kampfes, um die Rückeroberung der Helena vor Troja geführt werden. Und Achill ist erst wieder bereit, in den Kampf einzuschreiten, als der Erdzorn sich in einen Rachezorn verwandelt, weil Hektor, der Vorkämpfer der Trojaner, seinen geliebten Patroklos tötet. Und daraufhin kommt es zum Showdown zwischen Hektor und Achill. Dem Hektor erliegt, und die Ilias endet dann mit der Auslösung des von Achill geschändeten Leichnams Hektors durch seinen Vater Priamos und dessen Beisetzung.
Kann man sagen, das ist ein versöhnliches Ende, Herr
Natürlich.
Steinmann?
Sogar ein äußerst versöhnliches Ende. Achilleus, der wie ein Berserker gewütet hat, der eine atavistische Grausamkeit demonstriert hat, der 9 Tage lang, 3-mal täglich die Leiche Hektors um das Grabmal des Patroklos schleift, dieser Mann findet im letzten Buch, im 24. Gesang, zu einer humanen Geste der Menschlichkeit, der Versöhnung, des Erbarmens auch, und findet sich einverstanden, die Leiche Hektors Priamos, dem Vater, zurückzugeben. Zwar nur für einen 11-tägigen Waffenstillstand, der Krieg wird dann weitergehen, es heißt im Text, wenn es denn sein muss, aber es ist in diesem jahrelangen Kämpfen ein Beweis, dass Menschlichkeit möglich ist. Helmut Flasshaar, der ehemalige Kollege von Herrn Janka an der Universität München, hat ja diese Szene als Beginn der abendländischen Ethik bezeichnet. Ein sehr, sehr großes Wort, wenn man bedenkt, dass der Krieg dann schon weitergeht. Aber es ist ein Anfang gesetzt des Versöhnens.
Aber man muss vielleicht doch fairerweise feststellen, dass dieser Anfang des Versöhnens innerhalb der Ilias Utopie bleibt. Es ist eine Gesellschaft in der Krise. Die Helden können Alternativen formulieren, aber sie können nicht nach diesen formulierten Alternativen handeln. Und das, finde ich, ist auch ein Grund, die Ilias für so modern und für so gegenwärtig zu halten. Wir erleben spätestens seit den Kriegen in Jugoslawien, dass das Humanum möglicherweise manchmal nur als ein dünner Firnis über unserer barbarischen Unmenschlichkeit erscheint. Das ist wieder sehr modern. Und wie gefährdet dieses Humanum ist, das macht gerade dieser letzte Gesang der Ilias meines Erachtens sehr deutlich.
Also der letzte Gesang ist ja, wenn man den gesamten epischen Kyklos betrachtet, aus dem die Ilias ja nur ein Teil ist, nämlich all die Erzählungen, Epen, Sagen, die sich um Troja ranken und zu denen dann ja auch das gehört, was in der Ilias nicht erzählt wird, nämlich Eroberung und Fall der Stadt Troja, in der es zu fürchterlichen Exzessen der Inhumanität kommt. Vor diesem Hintergrund ist natürlich, hebt sich der Schlussgesang der Ilias umso deutlicher als dieses Zeichen der möglichen Menschlichkeit ab. Und ganz wichtig ist ja auch, dass die erbitterten Todfeinde Achill und Priamos sich dann in gemeinsamer Klage ihres gemeinsamen Menschseins bewusst sind, aber der Krieg eben in aller Grausamkeit weitergeht, bis ans bitterste Ende.
Ja, es geht, muss man sagen, richtig fies zu in diesem Epos. Ständig spritzt Blut und brechen Knochen. Da wird wirklich nichts ausgelassen, Herr Steinmann. Ich stelle mir vor, wie Ihnen das bei der Übersetzung ergangen ist. Also das Rückenmark spritzte ihm aus den Wirbelknochen, heißt es da. Oder über der Nasenwurzel, da knackten die Knochen, die Augen fielen blutig vor ihm auf den staubigen Boden. Oder eine andere Stelle, gerade hindurch fuhr die eherne Lanze unterhalb des Gehirns, die weißen Knochen zerspaltend, ausgeschlagen wurden die Zähne, ihm füllten mit Blut sich beide Augen und so weiter. Man könnte das ewig fortsetzen. Es gibt jede Menge solcher Splatter-Szenen. Man könnte meinen, Homer hatte sichtlich seinen Spaß daran. Warum so viel und so ausführlich Gewalt?
Es ist zuzugeben, dass sich die Ilias als Kriegsepos über weite Strecken mit dem Töten und Sterben befasst. Und sie schildert den Tod von gut 250 Kriegern. Aber immerhin bekommen diese Kriege einen Namen. Es sind nicht namenlose Existenzen, die da ins Gras beißen, sondern sie bekommen einen Namen. Das ist eine der Leistungen der Ilias, dem unbekannten Soldaten, einen Namen zu geben. Die Verwundungen und die tödlichen Kämpfe werden drastisch und realistisch geschildert. Sie haben ein paar Beispiele genannt, Sie haben auch vom Splatter-Effekt gesprochen. Aber ich habe manchmal den Eindruck gewonnen beim Übersetzen, dass der Dichter Homer oder wer auch immer das war, wie die Engländer etwas ironisch sagen, eine gewisse Lust, also mindestens am Detail, an der Drastik haben, eine gewisse Lust, diese Szenen zu schildern. Er musste das ja machen. Wir kommen vielleicht noch darauf, was das Publikum war, dem er das vortrug. Das waren Leute, die hatten Kriege erlebt. Die hatten gesehen, was es bedeutet, im Krieg mit diesen Mitteln zu kämpfen. Und hätte er das abgemildert, hätten sie gesagt, das entspricht ja gar nicht der Realität. Wir wissen, wie die Realität im Krieg tatsächlich abläuft.
Wenn wir uns darüber wundern, dass da so viel Gewalt geschildert wird, dann sind wir möglicherweise Opfer unseres eigenen Medienkonsums. Krieg ist so blutig und so grausam. Und ich glaube, das ist ganz, ganz auch wichtig, dass das mit dieser Drastik und Deutlichkeit einmal gesagt wird. Chirurgische Bombenangriffe, die nur den einen Terroristen töten und weiter nichts, verschwiegene Kollateralschaden, geschönte Opferzahlen, alles das sind Dinge, mit denen wir heute zu tun haben, mit denen Kriege gerechtfertigt werden als chirurgische Eingriffe. Das ist grober Unfug und Homer hilft uns, da hinter die Kulissen zu gucken.
Ganz richtig gesehen. Er führt nämlich wie eine Kamera, er zoomt auf die Szenen des Schreckens hin. Und damit wird der Schrecken sehr, sehr eindrücklich. Noch etwas anderes ist natürlich, ob es gefilmt wird oder ob es beschrieben wird. Das ist der alte Konflikt zwischen bildlicher Darstellung und schriftlicher Festhaltung des Ganzen.
Gleichzeitig ist ja Homer ja auch der Urvater der Schlachtendarstellung im Epos und damit auch im modernen Filmepos, wenn man mal diesen ganz großen Sprung wagt, letztlich über die epischen Zwischenstufen Vergils Aeneis, die das ja in die lateinische Dichtung transportiert, teilweise in gerade in diesen Szenen doch sehr enger Homer-Imitation, was das Grausige und Ekelhafte betrifft, was dann auch gerade in der lateinischen Literatur Schule gemacht hat und bis in eine barocke Gestaltung bei Seneca Tragicus dann beispielsweise reicht. Das ist tatsächlich bei allen Unterschieden zwischen Literatur und Film eben tatsächlich eine Darstellungsweise, die diese Medien wieder eng aneinander rücken lässt, sodass wir also bei jedem Kriegs- und Schlachtenfilm eigentlich letztlich auf Homers Ilias zurückgeführt werden.
2004 gab es den Hollywood-Blockbuster von Wolfgang Petersen, Troja. Das fällt vielleicht den meisten ein, wenn vom Trojanischen Krieg die Rede ist, mit Brad Pitt als Achill. Das hat aber nicht viel mit Homers Ilias zu tun, oder doch, Herr Bode?
Zumindest ist von der Komplexität Homers nicht mehr viel zu sehen. Die mannigfache Problemstellung einer Gesellschaft in einer schweren Existenzkrise, das ist ja das, was Homer so modern macht, mit einer blutigen Abenteuergeschichte nicht einzufangen. Das ist möglicherweise sowieso eine Überforderung des Mediums, Film, zumindest des Unterhaltungsfilms.
Was man aber sagen kann, ist, dass sich Wolfgang Petersen, der Regisseur, seit seiner Schulzeit in Hamburg intensiv mit dem Text auseinandergesetzt hat. Und das unterscheidet ihn ja von vielen anderen Filmschaffenden, die nicht auf das Original zurückblicken, sondern tatsächlich nur unterschiedliche Vermittlungsstufen einschalten. Und er hat etwas Zweites getan, was dann wieder in der griechischen Tradition der Dramatisierung der Ilias steht. Das ist ja auch eine ganz lange Tradition, dass man diesen epischen Grundtext schon sehr früh auch auf die Bühne gebracht hat. Wobei natürlich dann all das entfällt oder in Chorlieder verlagert werden muss, was der epische Dichter Schlachten, Grausamkeit, Krieg direkt beschreiben kann. Das wäre Euripides. Also mit seinen Umgestaltungen und Verfremdungen, die Petersen, wie ich finde, durchaus durchdacht vorgenommen hat, tritt er in die Fußstapfen des Euripides und schafft unserer Zeit, da gebe ich Herrn Bode recht, ein zwar nicht so komplexes, aber ein Hollywood-gerechtes und für Hollywood-Verhältnisse doch sehr anspruchsvolles Bild der griechischen Archaik.
Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter über die Ilias reden, hören wir doch mal ein paar Verse. Herr Steinmann, das war Ihnen wichtig, hier etwas aus Ihrer Übersetzung vorzutragen. Was hören wir?
Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dem zweiten Buch, einen Teil der Thersites-Geschichte. Thersites bedeutet der Mutige, der Tapfere, Thersos, Tarsos, Thrasos, aber heißt auch der Kühne, Tollkühne, Freche. Hier ist gemeint eher der Aufmüpfige, der Freche. Innerhalb des Heeres tritt ein Mensch auf, er wird beschrieben als hässlich, grundhässlich, und das widerspricht natürlich jeder griechischen Ideal des schönen und guten Menschen, des Kalos Kagathos, und dieser tritt auf und denunziert den Heerführer Agamemnon, aber auch Achilleus als üble, eigensüchtige Kommandanten, die bestraft werden sollten. Das heißt, er ist der erste Kriegsdienstverweigerer der Geschichte, der erste Empörer. Nun muss man sagen, die Ilias ist das erste Werk, also sind alle Verhaltensweise die ersten in der Geschichte. Ich lese nun einiges vor. Und alle anderen setzten sich hin, auf den Sitzen gezügelt. Nur Thersites allein, der kreischte maßlos noch weiter. Dieser wusste im Herzen sehr ungehörige Worte, nur um drauf los, nicht nach Anstand mit den Fürsten zu streiten, vielmehr mit Dingen kam, die, so schien ihm, auf die Argeier lächerlich wirkten. Der hässlichste Mann, der nach Troja gelangt war. Krummbeinig war er und hinkend auf einem Fuß, und die beiden Schultern waren ihm bucklig, eingezogen zur Brust hin, spitzig lief zu ihm der Schädel, drauf spross ihm nur Schütter die Wolle. Höchst widerwärtig war er zumal dem Achill und Odysseus, beide pöbelte er stets an, doch diesmal, schrill kreischend, zog er in den Schmutz Agamemnon den Edlen. So grollten schrecklich ihm die Achaier und nahmen sie ihm übel im Herzen. Doch mit lautem Geschrei verunglimpfte er Agamemnon. Atreus Sohn, was klagst du schon wieder? Worauf bist der Picht du? Voll ist dir deine Hütte von Erz. Und auch Frauen in Fülle sind in den Hütten, Auserlesene, die wir Achaier immer als Erstem dir geben, so oft eine Stadt wir erobern. Oh, da brauchst du noch Gold, das ein rossebezähmender Troer dir als Lösegeld für den Sohn aus Ilios anschleppt, den ich selbst gefesselt gebracht oder sonst ein Achaier. Oder ein junges Weib, um in Liebe dich ihr zu vereinen, die du für dich dann gesondert zurückhältst. Wahrhaftig, nicht richtig ist es, als Führer die Söhne Achaias ins Unglück zu bringen. Schlappschwänze ihr, feige Säcke, Weiber, nicht Männer, Achaias. Kehren wir doch heim mit den Schiffen und lassen wir den hier in Troja seine Ehrengeschenke verdauen, das hautnahe fühle, obwohl auch wir ihm etwas helfen im Kampf oder gar nicht. Ihm, der auch jetzt dem Achill, der weit besser als er ist, die Ehre raubte und das Geschenk behält, das er selber ihm fortnahm. Soweit der kleine Ausschnitt. Im Verlauf der Erzählung von Thersites wird er dann geschlagen, sprach's und schlug ihn mit dem Stab über Rücken und Schultern, das macht der Odysseus, der aber krümmte sich und reichlich entquollen ihm Tränen.
Herr Janka, wenn man das so hört, wie Herr Steinmann das vorgetragen hat, da frage ich mich, sollte man ein Werk wie die Ilias im Zweifel generell eher hören als selbst lesen, weil es ja damals auch vorgelesen, rezitiert wurde?
Das ist die entscheidende Frage. Also der rhapsodische Vortrag ist das Medium, für das eine solche Komposition, eine Großkomposition wie die Ilias geschaffen wurde. Und wir wissen ja auch von den panhellenischen Festivals und Festspielen anhand der großen Spiele, wo diese Literatur zur Aufführung kam. Sie ist also sowohl in ihren Ursprüngen mit unter Umständen kleineren Einzelliedern als auch in der Großkomposition für die Aufführung geschrieben und gedacht. Und insofern kommt es nicht von ungefähr, dass die vorher schon erwähnte Übertragung von Raoul Schrott 2008 eher die Verschriftlichung einer Hörfunkfassung ist, die dem vorausging. Und man könnte auch noch erwähnen die Odyssee-Übertragung, die Christoph Martin 1996 vorgenommen hat, die auch aus einer Hörfunkfassung hervorgeht. Das heißt, diese Dimension ist auch für unsere Zeit eine sehr, sehr wichtige. Und das sollten Übersetzungen, die durchaus, wie Herr Steinmann, der das so schön vorgeführt hat, dieses Fließen des Hexameters nachahmen, immer auch bedenken.
Jetzt schwärmen die Altphilologen natürlich über den Hexameter und die Versform. Herr Bode, können Ihre Schüler denn damit auch etwas anfangen oder winken die gleich ab?
Sage ich sofort dazu, aber es brennt mir doch unter den Nägeln, Herrn Steinmann für diese schöne Stelle zu danken, die er da rezitiert hat, weil sie für mich ein wunderbares Beispiel ist, wie modern Homer ist. Eliten sind außerstande, gesellschaftliche Konflikte auszutragen. Man diffamiert, man desavouiert den politischen Gegner, der das nicht opportune sagt, obwohl er eigentlich für uns friedliebende Menschen eigentlich der bessere Anwalt gewesen wäre. Ich bin ein absoluter Fan von Thersites. Und ich freue mich, dass wenige Jahrzehnte später ein lyrischer Dichter namens Archilochos stolz festgestellt hat, dass sein Kommandeur krumme Beine hat, aber wenigstens mutig ist, jemanden einzuschätzen, aus einer körperlichen Missbildung heraus ihn für minderwertig zu halten. Das ist doch ein bisschen billig. Aber wenn man sich moderne politische Debatten anschaut, merkt man auch, wie oft sachfremde Dinge, sachfremde Argumente, Diffamierungen im politischen Diskurs stattfinden. Finde ich wahnsinnig modern und aufregend. Und Thersites ist mein Freund, da erkläre ich dazu. So, und jetzt zu dem Hexameter. Selbstverständlich muss man das hören. Und deswegen glaube ich, ist einfach ganz wichtig, dass der Homer nicht aus dem Unterricht rausfällt. Denn im Unterricht habe ich tatsächlich die Situation, dass ich das hören kann. Ich selber rezitiere natürlich meinen Schülern diese Verse. Ich verzichte weitgehend darauf, die das auseinanderlegen zu lassen und nun irgendwie mit einem Lineal Längen und Kürzen messen zu lassen, sondern die sollen ein Gefühl dafür haben, wie sie das trägt. Die Talentierteren können das auch. Und auf jeden Fall mit dem Erlebnis des gehörten Textes muss es gar nicht mehr lang erklärt werden, dass ein Text eine andere Dynamik hat, wenn er im Vers vorgetragen wird, als wenn er mehr oder weniger gleichförmig in Prosa dahin plätschert. Ja. Das stille Lesen muss gelernt sein. Also man über Hexameter still lesen kann nur derjenige, der oft genug das laut gelesen oder laut gehört hat. Aber wir tun unser Bestes in der Schule mit den 12.000 verbliebenen Griechischschülern in Deutschland, sie alle irgendwann mal mit Hexametern zu konfrontieren.
Ja, vielleicht erinnern sich ja viele frühere Griechischschüler nicht mit großer Freude daran, dass sie die griechischen Originalhexameter analysieren durften, sollten, mussten und das dann oft etwas schleppend war. Ich empfehle eigentlich den umgekehrten Weg, wie auch Herr Bode das hier anspricht, über hexametrische Verdeutschungen, die melodisch und zugänglich sind, den Zugang auch zum griechischen oder dann auch zum lateinischen Hexameter zu schaffen. Das hat sich als sprießlich und ergiebig erwiesen.
Ich danke Herrn Bode, dass er den Archilochos erwähnt hat. Dieses berühmte Gedicht habe ich mir immer vorgesagt, als ich selber Militärdienst leisten musste und irgendwelche arroganten Vorgesetzte von mir sah. Das heißt nämlich auf Griechisch, habe mir das eingeprägt, Uphilome gan strategon ude dia pepligmenon, heißt das im Original. Ich liebe nicht den großen Strategen, der die Beine auseinanderspreit, sondern den kleinen, aber der ein mutiges, tapferes Herz hat. Wunderbar, und das ist die Fortsetzung. Übrigens der erste, der Geltung hat und der anerkannt wird, trotz seiner Hässlichkeit, das ist Sokrates. Sokrates war ja auch keine Schönheit, kein Adonis, aber er hat eben seine inneren Werte. Gut, deswegen habe ich den Thersites auch so ungeheuer gern.
Ja, und das kann man ja auch für die Schule sehr gut verwenden und wird in Lehrplänen ja auch immer dargestellt. Der Weg zum Subjekt, der bahnt sich in Homer, ist das Ganze ja so scheinbar objektiv angeordnet. Und wir finden Thersit als Gegenbild zur Schönheit und Größe der Helden als Gegenbild positioniert. Und bei Archilochos ist dann der Ich-Sprecher da, der das Thema subjektiv und aus tiefster Betroffenheit anspricht.
Wenn wir noch auf den Hexameter zurückkommen können, Ich habe mir beim Übersetzen immer die Verse laut vorgelesen. Das ist etwas enorm Wichtiges. Übrigens, das klingt auch großartig bei Können. Thomas Holzmann hat die Odyssee, einen Ausschnitt oder Ausschnitte der Odyssee gelesen in einer Münchner Lesung, die ich erleben durfte 2008, nicht lange vor seinem Tod. Und jetzt hat Christian Brückner nach der Odyssee auch die Ilias wunderbar gelesen. Und vielleicht können wir über diese Hörbücher der Ilias neue Schichten gewinnen.
Auf jeden Fall.
Übrigens, Sie haben gesagt, Herr Bode, Sie wohnen ja im Land der Seligen. Sie haben 12.000 Griechischschüler in Deutschland.
Tendenz steigend. 7% Zuwachs vom vorletzten zum letzten Schuljahr. Das ist für, gemessen am Wirtschaftswachstum schon mal eine kolossale Zahl.
Also das ist großartig. In meinem Heimatkanton Luzern ist der letzte Grieche ausgestorben. Oh. Es gibt keine Griechen mehr. Und jetzt wurde das Latein abgeschafft. Wir kommen immer mehr ins Barbarentum verfallen.
Das kann nicht lange dauern. Weil, ob wir das alle noch erleben, weiß ich nicht, aber das kann nicht lange so anhalten. In der privaten Psychologie ist die Amnesie eine schwere Krankheit. Die kollektive Amnesie von Gesellschaften ist eine noch viel schwerere Krankheit. Irgendwann werden das auch Leute, die was zu sagen haben, entdecken. Und dann kommt die Humaniora wieder ganz groß raus. Ich bin fest überzeugt, das Schulfach des 21. Jahrhunderts, so wird es die Geschichtsschreibung eines Tages feststellen, ist Griechisch.
Herr Bode, es ist noch ein bisschen zu
großartig.
Früh. Ein Schlusswort. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit zur Diskussion. Und ich möchte doch noch mal auf Robert Schrott zu sprechen kommen, auch wenn Sie, Herr Steinmann, das vielleicht jetzt nicht unbedingt gerne hören möchten. Aber die Frage, die dahinter steht, wie berechtigt ist eine Forderung, die sagt, wir brauchen Homer, wenn er denn weiterhin gelesen werden soll, in einer neuen, in einer einfacheren Sprache, vielleicht auch bühnentauglicher. Ich kann mir vorstellen, auch Theaterregisseuren könnte das ein Anliegen sein, weil die vielleicht sagen, sonst können wir das nicht aufführen, sonst kommt keiner in die Aufführung. Herr Janka.
Ja, selbstverständlich. 2013 bis 2015 war im Wiener Burgtheater unter dem Titel »Das trojanische Pferd« eine Dramatisierung im Wesentlichen der Ilias, aber angereichert mit Begleittexten, die den Blick weiteten auf den epischen Kyklos, auf der Bühne extrem wirkungsvoll und erfolgreich. Ich war da bei einer Aufführung, bei der ganze Schulklassen zugegen gewesen und begeistert gewesen sind von der Thematik, die sich im Wesentlichen auf Schrotts Übertragung stützte und dann natürlich ergänzende Texte drumherum gruppiert hat. Also eine Übersetzung ist die notwendige Voraussetzung, dass es auch eine Dramatisierung auf der Bühne geben kann. Wie auch immer collagenhaft das in der Tendenz des heutigen Theaters steht. Denn eine Dramatisierung nur der Übersetzung wäre nicht genügend, aber eine Rezitation im Hörfunk ist sehr, sehr wirkungsvoll.
Ja, aber eine Übersetzung in Hexametern kann ebenso dokumentarisch, das heißt genau sein. Das wollte ich eben möglichst demonstrieren, dass Präzision und Bewahrung des Metrums sich nicht ausschließen.
Ja. Und der Hexameter ist ja in der deutschen Literatur durchaus trainiert, spätestens seit Voss. Und eine hexametrische Übersetzung ist nicht a priori schwerer verständlich. Das ist, glaube ich, ein Irrtum, der verbreitet ist. Das ist alles eine Frage der Gewohnheit. Das kann man nun im Unterricht leicht nachweisen. In der Tat, anhand deutscher Hexameter, das ist eine Sache, wenn man ein paar Dutzend Verse vorgelesen hat, dann ist der Rhythmus im Ohr drin und dann fließt diese Sprache und da fließt auch die neue Übersetzung von Herrn Steinmann, die ich ausgesprochen für gelungen halte und die sicher ihren Weg in die Schule finden wird.
Mehr Homer wagen, was uns die Ilias heute zu sagen hat, das ist unser Thema heute im SWR2 Forum, ein Epos, das über weite Strecken von Krieg und Gewalt handelt und davon, was Menschen einander antun. Herr Bode, als Lehrer für die alten Sprachen denken Sie andauernd darüber nach, wie soll man nur die alten Texte heute einem neuen Publikum nahe bringen? Und da könnte man meinen, liefert Homer mit der Ilias ja eine Steilvorlage. Es geht um den Krieg schlechthin, um seine Grausamkeit und Sinnlosigkeit. Und wir heute sind umgeben von Kriegen. Wäre das ein Ansatz?
Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Diesen Ansatz kann man auch noch weiter fassen, ein bisschen größer ziehen. Diese homerische Gesellschaft, die wir bei Homer in der Ilias finden, das ist eine Gesellschaft in einer tiefen moralischen Krise, wo Werte unsicher sind, wo Menschen permanent gegen ihre eigenen Interessen handeln ohne aus diesem Dilemma herauszukommen, wo Eliten es nicht mehr gelingt, zielführend Probleme zu lösen. Man denke nur an die erbärmliche Trugrede Agamemnons im zweiten Buch. Das ist ein solcher Missgriff, eine solche Verkennung seiner eigenen Leute. Der denkt, der spornt die zum Kampf an, indem er sie nach Hause schickt, und die nehmen das aber wörtlich und verstehen die Ironie nicht. Das sind so viele Dinge, die da dran sind. Wir erleben seit 30 Jahren immer wieder das Argument, die Politik muss sich Sachzwängen unterordnen. Das ist das neoliberale Dogma. Die Helden Homers sind ständig in irgendwelchen Sachzwängen. Keiner tut, was er wirklich will. Achill sagt das oft genug. Bis im 24. Buch wird ja auch davon gesagt, man müsste, man könnte, man sollte, man kann aber nicht. Es gibt so unendlich vieles, was da sehr, sehr aktuell ist. Und außerdem darf man eines nicht vergessen, wenn wir jetzt diesen riesen Problemkatalog jetzt mal abbrechen, weil man vollständig in dieser Sendung gar nicht erwähnen kann. Das ist eine gut erzählte Geschichte. Das ist, über weite Strecken ist es schwierig zu verstehen. Also diese Kataloge der Fallenden auf dem Schlachtfeld, da muss man sicherlich Konzessionen machen, aber man kann ein sehr, sehr gutes Florilegium zusammenstellen, wo das ein richtig spannender Text ist. Die Gesandtschaft bei Achill ist so reich an Dingen, wo auch Schüler sich wiederfinden und wiedererkennen. Das ist so schwer nicht zu verkaufen. Man muss nur rangehen.
Und Herr Jacka, das ist ja schon interessant, dass ausgerechnet dieses Jahrtausend alte Werk uns dennoch so seltsam vertraut dann auch ist, wie Herr Bode das gerade geschildert hat, weil es offenbar Grundfragen des Menschen berührt, nach Leben und Tod, nach Gewalt und Frieden, nach Zorn und Mäßigung, nach Rache und Vergebung.
Ganz klar, das ist auch gar nicht so verwunderlich letztlich, denn die anthropologischen Grundfragen sind mit dem Charme des Anfangs, des Uranfangs, in eine damals schon klassische Form gegossen worden, die immer wieder rezipiert worden ist. Und insofern ist über diese verschiedensten Vermittlungsstufen die Vertrautheit erklärlich. Aber die Urstufe dann doch mit dem Faszinosum des Beginns von Literatur verbunden. Und Herr Steinmann hat das ja vorher schon gesagt, das ist der erste Text, der Grundtext. Das erste Wort Europas wurde mal Mänin genannt. Und insofern nicht verwunderlich. Auch die Rhetorik, die Philosophie, die Kosmologie haben da ihre Grundlagen. Nicht umsonst haben die Griechen insgesamt Homer mit seinen beiden Epen als ihren großen Lehrmeister angesehen. Und das zumal im Urtext mit Schülerinnen und Schülern behandeln zu können und natürlich auch mit Studierenden an der Universität, um die hochschuldidaktische Dimension jetzt noch einzubringen. Denn an der Hochschule, an der Universität, im Studium des Altgriechischen spielt die homerische Epik eine Schlüsselrolle. Und über weite Strecken, wenn sich die Studierenden mit Dichtung befassen, dann ist Homer und die griechische Tragödie ganz zu Recht im Zentrum.
Vielleicht darf man nochmal einhaken, das Wort Mänis ist das erste Wort der europäischen Literatur. Mhm. Mänis, was ist das? Mänis, das ist die verarbeitete Ohnmachtserfahrung in asymmetrischen Konflikten. Das ist aber doch ganz zu Hause. Mhm. Das, was der Achill da macht, erklärt uns doch gerade so exemplarisch, warum die asymmetrischen Kriege des Westens den Terrorismus hervorbringen müssen. Das sind doch wir, da wird doch von uns geredet.
Herr Steinmann, man könnte auch noch hinzufügen, Sie hatten ja vorhin vom Duell Achill gegen Hektor gesprochen, und der Zorn von Achill kennt ja dann keine Grenzen. Er schleift den Leichnam hinter seinem Streitwagen her, er schändet ihn, er bricht mit allen Konventionen der antiken Zivilisation. Das erinnert an moderne Kriege, nicht nur an das Wüten des islamischen Staats im Nahen Osten. Oder ist das dann doch zu viel der Interpretation, Herr Steinmann?
Nein, das würde ich nicht sagen. Man kann die Ilias als Parabel wider die Sinnlosigkeit des Krieges an sich lesen. Nicht der troische Krieg allein, ein im Maßstab späterer Schlachten unbedeutendes Ereignis, ist da Gegenstand der Erzählung, sondern der Krieg schlechthin. Die Ilias bietet eine überwältigende Schilderung der verheerenden Wirkungen aller Kriege aller Zeiten. Sie ist kein martialisches Epos, die Ilias, das den Krieg verherrlicht, sondern die Darstellung des Krieges als sinnlose Katastrophe. Wer sich in das Epos vertieft, kann sich gegen die unreflektierte Verherrlichung von Heldenkampf immunisieren. Es ist ein Aufruf, über zu überwindende und neue Werte des Lebens nachzudenken. Vorhin wurde ganz trefflich gesagt, es ist eine Gesellschaft in der Krise. Ja, das stimmt, aber diese Gesellschaft weiß oder wüsste zugleich, wie eine gedeihende Gesellschaft aussehen müsste. Und zwar im 18. Buch, in der Beschreibung des Schildes. In 130 Versen wird da ein Kosmos des gesamten Lebens mit denkwürdigen Friedensbildern entworfen. Wir bekommen Einblick in das Alltagsleben vor fast 3000 Jahren. Für mich gehört die Schildbeschreibung zu den schönsten Szenen der Ilias. Wenn eine Stadt im Krieg und eine Stadt im Frieden sind darauf einander gegenübergestellt, wobei die Stadt im Frieden viel größeren Anteil, etwa 1:3, gegenüber der Stadt im Krieg hat.
Jetzt müssen wir natürlich auch schauen, wenn man jetzt über moderne Lesarten schon reden, könnte man auch einiges kritische Anmerkungen, beispielsweise, Herr Bode, die Frauen, die kommen natürlich nicht gut weg bei Homer. Die werden als Kriegsbeute verschleppt, sie werden angeboten, sie werden gehandelt, sie werden geopfert. Man hört sozusagen ein MeToo in jeder zweiten Szene.
Ja, das ist allerdings durchaus so. Wobei es durchaus ja differenziertes Frauenbild gibt, wenn man sich die Helena anschaut, die in ihrer zwiespältigen Rolle ja durchaus ganz klug reflektiert. Die ist nicht nur Objekt des Geschehens, sondern sie ist auch Subjekt. Da gibt es die wunderbare Andromache, die sich von ihrem Mann Hektor verabschiedet. Sie wird ihn nie wiedersehen, das weiß sie dann nicht, aber sie ahnt es zumindest. Also es gibt schon sehr, sehr eindrucksvolle Frauenbilder. Ansonsten ist natürlich klar, dass das eine Männergesellschaft ist, dass wenn es um Kampfpreise geht, ein schöner großer Bronze, 3 Fuß, wertvoller ist als eine kriegsgefangene Frau. Das muss man allerdings wohl festhalten.
Ja, man kann insgesamt ja sagen, dass es eine Komposition der großen, ja übermenschlich groß gezeichneten Gefühle ist. Die Männer hassen und lieben sich, debattieren sachlich und gehen in erbitterten Streit sich an die Gurgel. Sie metzeln sich gnadenlos nieder und verhandeln dann wieder diplomatisch, schänden Tote und weinen mit ihren Feinden. Und gleichzeitig sind die Frauen es, die hemmungslos ihre Verführungskunst ausspielen und dann wieder hingebungsvoll lieben. Also wir haben alles in der Ilias und bedingungslos, das finde ich ganz, ganz wichtig und auch eindrucksvoll, dramatisch eindrucksvoll, wie die Frauen ihre heldischen Söhne und Gatten lieben. Da ist Andromache schon angesprochen worden und natürlich auch Hekabe als die Mutter Hektors. Fremd- und Selbstanklage beherrschen sie ebenso wie eben die in der vielfachen Totenklage Sprache und in gewisser Weise leidvolle Musik verliehen wird. Also die Ilias ist Musik. Das muss man auch mal so betonen. Sie ist ursprünglich ja vermutlich auch gesungen worden.
SWR 2 Forum heute zum Thema Mehr Homer Wagen, was uns die Ilias heute noch zu sagen hat, aber was nun, wenn Homer so reich ist an Botschaften und an Lehren, ihm aber niemand zuhört. Da sind wir bei der Wertschätzung griechischer Literatur, griechischer Geschichte ganz allgemein. Die Ilias gilt als eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, aber kaum jemand liest sie noch. Mehr Homer Wagen, das geht natürlich nur, Herr Bode, wenn auch Zeit und Platz dafür ist. Welche Entwicklung stellen Sie da fest?
Ja, im Moment schlägt das Pendel für meine Begriffe in eine falsche Richtung aus. Digitalisierungswahn, massive Lobbyarbeit von Wirtschaftsverbänden, die in der Bildungspolitik Unheil anrichten, meines Erachtens. Wenn Bildung vergisst, was ja eigentlich ihre Aufgabe ist, den Menschen als Individuum und als Zoonpolitikon, als gesellschaftliches Wesen zur maximalen Entfaltung seiner Potenziale für ein individuelles und kollektives, gelingendes Leben zu befähigen. Wenn sie das vergisst, dann sind wir bald am Ende. Insofern muss man, denke ich, mit Selbstbewusstsein und mit Stolz manche Einflüsterer in die Schranken weisen, die unseren heutigen Bildungsverantwortlichen erzählen, was sein muss und was nicht. Wenn unsere Schüler irgendwann nur noch Scheibenwischer sind und auf irgendwelchen iPads rumwischen, dann haben wir alle verloren. Wir sehen das, wir sehen, wie brüchig ein ethischer Grundkonsens auch in unseren westlichen Gesellschaften ist, wie sehr Individualismus sich breit macht und wie wenig Menschen, junge Menschen, aber überhaupt auch Menschen in der Lage sind, auf einer vernünftigen Diskursweise kollektive Interessen zu formulieren und durchzusetzen, da merken wir, hier ist Gefahr im Verzug. Drehen wir es rum, sage ich mal, irgendwann werden wir es alle begreifen und dann kommen die Humaniora, kommen die Literaturen wieder ganz groß raus. Wir überwintern, wir lassen den Faden nicht abreißen. Es gibt sie noch, Griechisch ist noch nicht verboten an deutschen Schulen. Es gibt sie noch, die das lernen. Und Troja kommt im Lateinunterricht vor, da wird man schon vorbereitet. Dass man mit 18 Jahren die gesamte Ilias liest, das hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Aber wenn man den Samen gelegt hat, wenn man ein bisschen vorbereitet hat, wenn man die griechischen Götter kennt, wenn man um den Trojanischen Krieg ein bisschen Bescheid weiß, irgendwann findet auch dieses Buch seine Leser.
Ich würde dazu sagen, dass man die Frage der Wertschätzung der griechischen Literatur, Geschichte und insbesondere auch der Mythologie differenziert behandeln kann. In der Populärkultur ist, und da habe ich einen Forschungsschwerpunkt an der Universität München etabliert, seit dem Jahr 2000 ein stark ansteigendes Interesse an den Inhalten, gerade der antiken Mythologie, aber auch der Geschichte zu beobachten. Eine ganze Reihe von Popularisierungen. Wolfgang Petersens Film Troja ist schon angesprochen worden. Der Impuls, der ursprüngliche, kam durch Gladiator, sodass eine bis heute anhaltende Welle des antiken Films, teilweise monumentalen Ausmaßes, vorhanden ist. Flankiert durch eine Fülle von Medien, die sich mit antiken Inhalten beschäftigen. Also da ist ein großes Interesse auch der jüngeren Generation, denn diese Bücher werden ja nur dann gedruckt, wenn sie auch gekauft und vermutlich auch gelesen werden. Allen digitalen Medien zum Trotz wird immer noch von den Jugendlichen erfreulich viel gelesen. Ein etwas anderes ist der zünftige Griechischunterricht an den Gymnasien. Da haben wir natürlich eine Situation, ich hoffe sehr mit Herrn Bode und wir kämpfen da gemeinsam drum, dass diese von Ihnen beschriebene Entwicklung auch eintreten wird. Aber das ist nun wirklich nur noch ein kleiner Bereich in der gymnasialen Bildung. Und wir müssen aber dennoch nicht zaghaft sein, denn ich finde, das Konzept des neuhumanistischen Gymnasiums von Humboldt existiert ja immer noch in den Bildungsplänen unserer Zeit. Und das ist etwas, was tatsächlich bewahrenswert ist. Denn wenn tatsächlich Sprache und Literatur jetzt mal egal, ob alte oder neue Sprachen gelehrt werden, verbunden mit ethisch-philosophischen Fragestellungen, mit historischem Denken, weiterhin die Grundlage des deutschen Gymnasiums bleiben, dann haben wir Hoffnung.
Herr Steinmann, sind Sie schon mal nachts schweißnass aufgewacht, weil Sie sich vorgestellt haben, dass Ihre Übersetzung vielleicht nur von ein paar wenigen Fachleuten gelesen und gewürdigt wird und ansonsten in der Schublade des Elfenbeinturms verschwinden könnte?
Also die Ausgabe wird tatsächlich wahrgenommen. Damals bei der Odyssee erschienen rund 100 Rezensionen. Und wir sind auf dem guten Weg, auch hier wahrgenommen zu werden. Ich möchte noch betonen, dass die Antike überhaupt gegenwärtig, vor allem mit Theateraufführungen, großen Anklang findet. Ich hatte das Glück, die Antigone zu übersetzen und diese Antigone wurde aufgeführt in Karlsruhe vor einem begeisterten Publikum, meistens ausverkauft. Und ein ganzes halbes Jahr wird es jetzt neu gespielt, auch 2018. Oder die Orestie, aufgeführt in Darmstadt und aufgeführt in Basel unter Callisto Vieto mit der Musik von Yannis Xenakis. Begeisterte Aufführungen, die äußerst geschätzt wurden. Nein, die Antike ist nicht tot, aber worauf wir aufpassen müssen, hier hat Herr Janka ein unglaublich anspruchsvolles, aber schönes Betätigungsfeld. Ich glaube auch, dass die Humaniora wieder erweckt werden, aber haben wir dann das Lehrpersonal, dieses Wissen zu vermitteln, wenn also, das einmal ausgestorben sein wird?
Also wir haben das Glück.
Wird es schwierig.
Das Glück, dass seit dem Jahr 2000 und insbesondere dann seit dem Jahr 2005 die Studierendenzahlen im Lateinischen deutlich angestiegen sind und im Griechischen stabil an der Universität München, sodass wir haben auch sehr, sehr gute und ungemein engagierte Studierende, gerade diejenigen, die sich dann ganz bewusst für das Fach Gräzistik entscheiden, sodass wir schon die Hoffnung haben, dann das Lehrpersonal auch zur Verfügung stellen zu können. Und ich würde noch hinzufügen, es ist ja eine Beobachtung, dass die alten philosophischen Fakultäten, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, nicht umsonst an fast allen Universitäten die Studierenden stärksten sind. Also auch die, die Lehrämter aller Couleur versammeln. Und aus diesem Kreis kommt einem sehr, sehr häufig der Ruf entgegen, hätten wir doch an der Schule Griechisch gehabt. Also wer eine Geisteswissenschaft studiert, und das ist ja keine Minderheit in unserer Gesellschaft, der vermisst das.
Und denen empfehlen wir das. Und die übernächste Studierendengeneration, die dann vielleicht auch in München auftaucht, um die kümmere ich mich gerade.
Schön.
Und ich hoffe, dass es da ein paar gibt. Also das ist in meiner mittlerweile 25-jährigen Lehrerlaufbahn, ist das keine Ausnahme gewesen, dass
wunderbar
man dann sagt, einige sind dann doch mutig genug, das Ganze zum Beruf zu machen. Einige haben das auch sehr erfolgreich gemacht. Das ist die Zukunft und ich glaube auf jeden Fall, dieses Erbe ist stark und kräftig genug und wird uns erhalten bleiben. Und wir Vermittler, wenn wir im Moment auch kein Massenphänomen sind, wir bleiben am Ball und uns entmutigt niemand.
Mehr Homer Wagen, was uns die Ilias heute zu sagen hat, das war das Thema heute im SWR2-Forum mit dem Altphilologen und Übersetzer Dr. Kurt Steinmann. Dr. Markus Janka, Professor für klassische Philologie und Fachdidaktik der alten Sprachen an der Universität München, und mit Reinhard Bode. Er unterrichtet die Fächer Griechisch und Latein am Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.